Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
Mit Markus Dichmann.
Wie regeln wir eigentlich unser Zusammenleben? Über Politik, kann man sagen. Denn das ist ja quasi der Sinn und Zweck von Politik. Regeln aufzustellen, Gesetze also für unser tagtägliches Leben. Aber das kann man ja auf sehr verschiedene Art und Weise gestalten. Heute wählen wir ein Parlament und die Abgeordneten machen Politik nach bestem Wissen und Gewissen, heißt das. So steht es im Grundgesetz. Freies Mandat nennt man das auch. Vor 100 Jahren aber, da war auch eine andere Idee, durchaus hoch im Kurs, nämlich, dass die Abgeordneten genau das zu tun haben, was wir ihnen sagen. Imperatives Mandat nennt man das. Und wir haben das hier in Deutschland auch tatsächlich mal ganz kurz so gemacht. Zum Beispiel beim Deutschen Reichsrätekongress 1918 in Berlin. Das schauen wir uns heute mal genauer an.
Aus den prall gefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk Nova-Historiker Dr. Matthias von Helfeld.
Tag Matthias.
Ich grüße dich.
Erstmal muss man sagen, kurz bevor dieser Reichsrätekongress zusammenkommt, hatten wir ja nochmal eine ganz andere Herrschaftsform in Deutschland, nämlich 5 Wochen vorher den Ersten Weltkrieg und damit ja erst das Ende der Monarchie in Deutschland. Also in welcher Situation befand sich dieses junge Deutschland, diese junge Republik da in ihren Anfangstagen?
Naja, eigentlich genau wie du sagst, sie war einfach jung. Sie hatte keine Erfahrung, niemand wusste, wie mit Demokratie umzugehen ist. Und es gab eben jede Menge Menschen, die nicht einfach nur eine Demokratie wollten, in der die alten Eliten weiterhin ihre Macht und ihren Einfluss behalten könnten. Sie wollten eine Revolution, aus der dann eine deutsche Räterepublik hervorgehen sollte. Eine solche Räterepublik hätte sich von einer parlamentarischen Demokratie dadurch unterschieden, dass die Räte, du hast es vorhin schon gesagt, mit einem imperativen Mandat ihrer Wähler ausgestattet worden wären. Sie hätten also den Willen derjenigen umsetzen müssen, die sie gewählt hätten. Die Räte sollten von Einheiten gewählt werden, denen zum Beispiel die Arbeiter eines Betriebes oder die Soldaten einer Kaserne zusammengefasst waren.
So ein Arbeiterrat oder ein Soldatenrat quasi. Und was der, sagen wir mal quasi, in Auftrag gibt, was der beschließt, muss dann auch umgesetzt werden.
So ist es oder so hätte es sein sollen. Und damit ist auch klar, dass dieses System des imperativen Mandats das Gegenteil zu einem freien Mandat ist, bei dem der Gewählte seinem Gewissen allein verantwortlich ist, also auch schon mal Entscheidungen treffen kann, die nicht dem Wunsche seiner Wähler entsprechen.
Das kam ja nicht so ganz aus dem Nichts, ne? Es gab ja durchaus historische Vorbilder für diese Idee der Räterepublik.
Ja, die gab es und die wurden natürlich auch heftig diskutiert. Das hauptsächliche Beispiel war die Pariser Kommune, die in der französischen Hauptstadt 1871 etwas mehr als 2 Monate lang existierte. 1870, also kurz zuvor, war der deutsch-französische Krieg mit einer Niederlage der Franzosen zu Ende gegangen. Die Deutschen hatten am 17. Januar 1871 im Spiegelsaal von Versailles das Deutsche Kaiserreich gegründet und den Franzosen harte Friedensbedingungen aufdiktiert. Unter anderem wurde die französische Nationalgarde weitgehend entwaffnet, was eben dazu führte, dass nicht nur viele Soldaten unzufrieden, sondern auch noch sehr viele Waffen im Umlauf waren. Also eine ganz ähnliche Situation wie 1918 in Deutschland.
Wollte ich gerade sagen, da klingeln noch die Glöckchen.
Genau. In Frankreich führte das für einige Wochen dazu, dass Paris autonom wurde und sich sozusagen selbst regierte. 1987, also wirklich fast genau 100 Jahre später, hat der Publizist und Historiker Sebastian Haffner die Pariser Kommune so beschrieben. Ich zitiere das mal. Zum ersten Mal, schrieb er, ging es um Dinge, um die heute in aller Welt gerungen wird. Demokratie oder Diktatur? Rätesystem oder Parlamentarismus? Sozialismus oder Wohlfahrtskapitalismus? Säkularisierung? Volksbewaffnung? Sogar Frauenemanzipation? All das stand in diesen Tagen plötzlich auf der Tagesordnung. Zitat Ende. Und all das stand auch in Deutschland Ende 1918 auf der Tagesordnung.
Jetzt muss man eigentlich sagen, sind die Antworten auf all diese Fragen, all diese Probleme wahrscheinlich dann in der jungen Weimarer Republik etwas andere als in dieser französischen Pariser Kommune 1871 gewesen?
Ja, da muss man wahrscheinlich wirklich Ja und Nein sagen. Die Mehrheits-SPD, das war klar, und die anderen Parteien der ersten Weimarer Koalition, also neben der SPD die linksliberale Deutsche Demokratische Partei und die katholische Zentrumspartei, sie alle entschieden sich dafür, die Revolution in Deutschland mit militärischen Mitteln zu beenden und einen Neustart mit den alten Eliten zu wagen. Militärs, Industrielle, Großagrarier hatten in der Monarchie, die untergegangen war, viel Einfluss und sie saßen noch immer an den wichtigen Schaltstellen der Macht. Gegen sie zu regieren, wäre noch schwieriger geworden, als es ohnehin schon war. Aber es gab eben auch sehr viele Menschen, die sich einen radikaleren Wandel vorgestellt hatten. Also die einen wollten zurück in das alte monarchistische System und paktierten dabei öfters, das werden wir im Laufe der Weimarer Republik noch sehen, mit jenen, die noch weiter rechts von ihnen standen. Und die anderen forderten eine, na sagen wir, proletarische Revolution mit dem Ziel, eine Art sozialistische Räterepublik in Deutschland zu etablieren und eben Teil der bolschewistischen Weltbewegung zu werden.
Die Weltrevolution also. Genau diese anderen, ja, also die eine sozialistische Räterepublik wollten, um genau die geht's heute hier in eine Stunde History. Also zum Beispiel in Kiel, da gab es einen Arbeiter- und Soldatenrat, den ersten der deutschen Geschichte nach dem Matrosenaufstand in Kiel. Das haben wir auch schon mal hier in eine Stunde History zum Thema gemacht. Aber auch in München gab es einen, in Bremen zum Beispiel auch und selbstverständlich auch in Berlin einen Arbeiter- und Soldatenrat. Und nach Berlin schicken jetzt alle dieser einzelnen Räte ihre Delegierten im Dezember 1918 zum Reichsrätekongress. Felix Schledde erzählt uns, was da so abging.
Geehrte Freunde, Genossen, verehrte Anwesende, im Auftrag des Vollzugsrates der Berliner Arbeiter- und Soldatenräte begrüße ich Sie und heiße Sie herzlich willkommen zu ernster, verantwortungsvoller Arbeit.
Vom 16. bis 21. Dezember 1918 kommt es im Preußischen Landtag in Berlin zum Schlagabtausch. Die Arbeiter- und Soldatenräte Deutschlands haben insgesamt 514 Delegierte in die Hauptstadt geschickt, um beim Reichsrätekongress über die Zukunft der Novemberrevolution zu entscheiden. Aber sie haben ein Problem. Denn unter den Delegierten herrscht Uneinigkeit, wie es mit der Revolution weitergehen soll. Der Kaiser ist weg. Aber was kommt an seine Stelle? Eine demokratisch gewählte Nationalversammlung oder eine Räterepublik nach sowjetischem Vorbild? Die Lager sind verhärtet.
In der linken Ecke die Mehrheitssozialdemokratische Partei Deutschlands, kurz MSPD. Unter anderem vertreten durch Max Cohen.
Parteigenossen, Kameraden, die revolutionäre Umwälzung hat das deutsche Volk vor Aufgaben von geradezu gigantischer Größe gestellt.
Und in der noch viel linkeren Ecke die unabhängige Sozialdemokratische Partei Deutschlands, kurz USPD, unter anderem vertreten durch Richard Müller.
Hier in diesem Saale sollen Sie die Errungenschaften der Revolution sichern.
Dem Kongress sind anderthalb chaotische Monate vorausgegangen. Am 3. November 1918 meutern in Kiel die Matrosen. Spontan bilden sich in vielen Städten Arbeiter- und Soldatenräte nach dem Vorbild der russischen Revolution. Am 9. November dankt schließlich Kaiser Wilhelm II. Ab und Reichskanzler Max von Baden übergibt sein Amt an Friedrich Ebert, den Vorsitzenden der MSPD. Kurz darauf verkündet dessen Parteigenosse Philipp Scheidemann auf einem der Balkone des Reichstags das Ende der Monarchie.
Der Kaiser hat abgedankt. Er und seine Freunde sind verschwunden. Das Alte und Morsche, die Monarchie ist zusammengebrochen. Es lebe das Neue, es lebe die Deutsche Republik.
Und spätestens hier wird es chaotisch, denn nur etwas später, am selben Tag, gegen 16 Uhr, verkündet Karl Liebknecht, Gründer des Spartakusbundes, auf einem Balkon des Berliner Stadtschlosses die Deutsche Sozialistische Republik, für die sich auch die USPD einsetzt. Zwei Balkone, zwei Republiken. Aber welche soll es werden? Sollen Bergbau- und Stahlkonzerne verstaatlicht werden? Und soll die Revolution mit Wahlen eingehegt oder bis zum Ende vorangetrieben werden? Viele Fragen. Und sie alle soll der Reichsrätekongress entscheiden.
Der Kampf der Geister, der heute und die nächsten Tage in diesem Saal toben wird, wird hart und scharf sein.
Und damit hat Richard Müller recht.
Der Genosse Cohen meint, der russische Bolschewismus habe den Sozialismus diskreditiert. Der russische Bolschewismus ist aber, wie immer man darüber denken mag, eine große politische Erscheinung.
Was haben der Bolschewismus und die Diktatur des Proletariats in Russland erreicht? Nach meiner Überzeugung nichts. Russland friert und hungert.
Lassen Sie sich nicht graulich machen mit dem Bolschewismus. Prüfen Sie lieber selbst nach, was er ist.
Parteigenossen, wir brauchen Brot, wir brauchen Frieden, wir brauchen Arbeit. Wir brauchen aber nicht Tag für Tag Demonstrationen auf der Straße. Wir brauchen keine Spazierfahrten mit Maschinengewehren.
Genossen und Kameraden, Sie haben vorhin, als Genosse Cohen so warm für die Nationalversammlung plädierte, zum Teil lebhaft applaudiert. Sie haben damit aber zweifellos Ihr eigenes Todesurteil gesprochen.
Am Ende ist alle Rhetorik der USPD vergebens. Mit 400-50 Stimmen wird der Antrag des Mehrheitssozialdemokraten Max Cohn angenommen, die Wahlen zur Nationalversammlung am 19. Januar 1919 durchzuführen.
Ich habe vorher meine Erwartungen nicht allzu hoch gestellt, aber dass dieser Kongress zu einem politischen Selbstmörderclub werden würde, das habe ich nicht geglaubt.
Das heißt aber nicht, dass die Revolution in Deutschland damit auch wirklich beendet ist. Noch im selben Jahr, am 30. Dezember 1918, gründet sich die Kommunistische Partei Deutschlands, in der auch die USPD aufgeht. Sie will den Kampf für die kommunistische Revolution fortsetzen und wird das nur wenige Tage später, am 5. Januar 1919, mit dem Spartakusaufstand auch tun.
Felix Schledde über den Reichsrätekongress im Dezember 1918.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
Es ging ziemlich zur Sache auf dem Reichsrätekongress. Habt ihr eben hier gehört in Eine Stunde History. Und worum es dabei zur Sache ging, das wollen wir nochmal mit Ralf Hofrogge besprechen, der eben erst ein Buch zu genau diesem Reichsrätekongress veröffentlicht hat. Eine Sammlung stenografischer Berichte auf starken 618 Seiten. Hallo Herr Hofrogge.
Hallo.
Worüber hat man sich denn in diesen 4 Tagen im Dezember 1918 am meisten in die Haare gekriegt?
Ja, das ist schwer zu sagen, weil es so viele Streitthemen gab. Ich denke, die 3 großen Blöcke dominieren. Erstens Nationalversammlung oder Rätesystem. Mhm. Das heißt, sollen wir in einer Räterepublik leben oder wählen wir ein Parlament? Das zweite, wo man heute nur noch dunkle Erinnerungen dran hat, wie sieht die Armee aus? Gibt es eine ordentliche Armee mit Befehlsgewalt von oben nach unten oder gibt es ein demokratisches Volksheer? Das war das zweite. Und das dritte war, wie sieht das mit der Wirtschaft aus? Wo konkret die Sozialisierung der Industrie, also nicht unbedingt die Verstaatlichung, sondern die Überführung der wichtigsten Schlüsselindustrien in gesellschaftliches Eigentum gefordert wurde.
Werfen wir doch noch mal einen Blick auf dieses erste dicke Ding, ne? Also diese Frage parlamentarische Demokratie, wie sie dann kam in Weimar, oder Räterepublik, so vielleicht so etwa nach sowjetischem Vorbild. Warum ist aus dieser zweiten Idee nichts geworden?
Das sowjetische Vorbild wird überschätzt. Die Leute hatten sehr wenig Kenntnisse vom sowjetischen Vorbild. Das war immer so groß. Ja, in Russland haben sie angefangen und da war die Revolution. Und in der Tat heißt auf Russisch, der Sowjet ist eben der Rat. Wenn man genau hinguckt in die Quellen, haben sich die Räte parallel gebildet. Also die deutschen Räte entstehen eigentlich aus gewerkschaftlichen Strukturen. Die sind urdemokratische Prozesse, wo bestimmte Teile der Gewerkschaft sich gegen das Streikverbot wehren, dann sich eigene Vertretungen wählen, weil die Gewerkschaftsführung im Krieg den Kaiser unterstützt und sagt, man darf nicht streiken. Und die Gewerkschaftsmitglieder nehmen sich erst ihr Streikrecht und dann wird das Ganze immer rebellischer und am Ende nehmen sie sich sozusagen die Macht im Staat und aus den Streikversammlungen werden dann plötzlich Räte. Und da ist dann die große Frage. Man hat sozusagen schon die Macht, man lebt schon in der Räterepublik. Vom 9. Eben. Bis zum 16. Dezember hatte man ja halt die Räte, deswegen gibt es ja überhaupt diesen Rätekongress.
Und dann schafft man sich selber ab sozusagen.
Genau, dann setzt man sich selber ab. Und das ist das große Paradox. Man hat schon die Macht und warum gibt man sie wieder ab? Und das ist eigentlich das Interessante. Das passiert nämlich in Russland nicht. Da haben die Räte die Macht, halten sie fest. Die werden aber von innen ausgehöhlt und die Partei sozusagen höhlt die Räte aus und bemächtigt sich dieser Struktur. In Deutschland geben die Räte die Macht freiwillig ab. Und ich denke, sie haben ein Stück weit auch Angst vor der Macht. Also wenn die Räte die Macht übernehmen, dann sind sie für alles verantwortlich. Sie sind verantwortlich für die Lebensmittelversorgung, sie sind verantwortlich, ob es genug Kohlen für den Winter gibt, sie sind verantwortlich für den Friedensvertrag, sie sind verantwortlich für die Elektrizitätswerke in Castrop-Rauxel. Und wenn den Leuten dann erzählt wird, naja, wir haben ja doch schon einen Rat der Volksbeauftragten, das sind 6 Leute, die machen das schon und die kümmern sich drum. Und wenn ihr dann ein Parlament wählt, dann haben wir doch sicher eine sozialdemokratische Mehrheit und dann wird das alles gesetzlich und ordentlich geregelt und eure Forderungen werden eins nach der anderen erfüllt. Aber wenn ihr jetzt sagt Räte, dann müsst ihr euch alle Forderungen selbst organisieren und es gibt ein Chaos. Und genau mit dieser Argumentation haben die Räte sich dann darauf eingelassen, dass die Wahl eines Parlamentes eigentlich gar nicht ihre Entmachtung bedeutet, sondern nur, dass ihre Forderungen irgendwie langsamer und geordneter erfüllt werden. Also alles etwas hintenrum argumentiert und dann haben sich Leute sich darauf eingelassen.
Wir haben ja auch schon den Riss innerhalb der SPD zur damaligen Zeit beschrieben. Also die Mehrheits-SPD, die MSPD und auf der anderen Seite die unabhängigen Sozialdemokraten, die USPD. Zog sich dieser Riss auch entlang der Frage parlamentarische Republik oder Räterepublik?
Ja, das war der zentrale Riss. Also die USPD war die Partei des Rätesystems. Die USPD war die Partei, die gesagt hat, wir haben diese Räte und die Räte müssen bestehen bleiben. Sie sind der eigentliche Motor der Revolution. Die haben uns die Demokratie gebracht, die Räte. Und nur mit den Räten können wir die Demokratie verteidigen. Alles andere ist ein Rückfall in die Herrschaft des Bürgertums, das im Kaiserreich ja letztlich den Autoritarismus gestützt hat und seine demokratische Rolle nie erfüllt hat. Mhm. Die SPD dagegen will eine Revolution nach klassischem bürgerlichen Muster, vielleicht ohne das Blutvergießen, was man in der Französischen Revolution gesehen hat, sozusagen eine friedliche Revolution, aber mit all den Ordentlichkeiten, die die bürgerlichen Revolutionen dann im Ergebnis hervorgebracht haben, nämlich das Parlament, das Gesetze macht.
Da kann man jetzt den Eindruck bekommen, Herr Hofrogge, dass die USPD und dann ja auch der Spartakusbund so als noch kleinere, linkere Gruppe innerhalb der USPD, dass die eigentlich in diesem Reichsrätekongress keinen Blumentopf gewonnen haben. Kann man das so sagen oder gibt es irgendetwas, was auf sie zurückgeht?
Ich habe eben drei Debatten aufgezählt. Sozialisierung, Rätesystem und Militärverfassung. Mhm. Wenn man einfach abzählt, hat die Linke zwei von den drei Debatten gewonnen.
Nur nicht die große.
Genau, nur nicht die große. Und das war die Debatte um die Macht. Deswegen kann sie die anderen zwei gewinnen. Nämlich es gibt einen Beschluss für ein demokratisches Volksheer, bei dem die Offiziere nicht von oben eingesetzt werden, sondern von unten. Den gibt es, der wird nicht umgesetzt. Es gibt auch einen Beschluss für die Sozialisierung der Industrie, mit der unverzüglich begonnen werden muss. Also man will sofort, und es steht sogar drin, der Bergbau gleich als erstes. Also man will sofort den Primärenergieträger, den kompletten Kohlebergbau, sozialisieren. Da stimmen auch die sozialdemokratische Basis komplett zu. Also es gibt eine SPD-USPD-fraktionsübergreifende Mehrheit für eine neue demokratisch-sozialistische Wirtschaft und für Abschaffung des Militarismus. Nur indem man diese zwei Aufgaben delegiert an die Übergangsregierung, an die Volksbeauftragten, ist es der SPD-Führung möglich, diese Aufgaben zu verschleppen, obwohl sie eigentlich von ihrer Basis einen ganz anderen Auftrag bekommen hat.
Unterm Strich, wie wichtig war der Reichsrätekongress für die folgenden deutschen Jahre, auch für die Weimarer Republik?
War sehr zentral, sehr zentral. Wenn da andere Entscheidungen gefällt worden wären, wäre die Revolution länger offen gewesen. Das wäre ein längeres Ringen gewesen, auch ein längeres demokratisches Ringen um genau diese Entscheidungen. Und so war es halt möglich, dass die Leute, die noch insistiert haben auf dem auf der Räterepublik, die haben sich dann lokal verselbstständigt. Man kennt die Münchner Republik, Räterepublik, die Bremer Räterepublik, weniger bekannt die Braunschweiger. Die wurden militärisch mit äußerster Brutalität niedergeschlagen. Und die Regierung, die diese letztlich Kriegsverbrechen zu verantworten hat, oder Friedensverbrechen, weil der Krieg war vorbei, konnte sich auf dieses Mandat berufen. Hätte es das Mandat nicht gegeben, des Reichsrätekongress, hätte das wahrscheinlich auch einen größeren Aufschrei verursacht und es wäre nicht so einfach möglich gewesen, allein mit Gewalt die Sache zu entscheiden.
Sagt Historiker Ralf Hofrogge hier bei uns in Deutschlandfunk Nova. Danke fürs Gespräch, Herr Hofrogge.
Ja, danke schön.
Okay, Matthias, nochmal langsam hier in eine Stunde History. Im Reichsrätekongress 1918, der ist unser Thema heute, sitzen vor allem linke Kräfte. Aber da sind manche etwas mehr links und andere etwas weniger links. Und am Ende setzen sich die etwas weniger Linken durch. Und zwar mit der Idee einer Nationalversammlung, aus der später etwas hervorgehen wird, was wir Weimarer Republik nennen werden. Die Linkerin, also die so ein bisschen mehr links waren, ne? Da gehören zum Beispiel auch Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht zu, die finden das aber alles kacke. Die wollten nämlich so eine echte Räterepublik und nicht nur so einen Kongress, so einen einmaligen. Das sind doch irgendwie keine guten Voraussetzungen für eine spätere Zusammenarbeit so zwischen den linken Kräften in der Weimarer Republik.
Ganz sicher nicht. Die Linke oder das linke Lager in Deutschland war tatsächlich gespalten und das ist es eigentlich auch noch bis zum heutigen Tage. Während der Novemberrevolution gründete sich ja am 1. Januar 1919 die Kommunistische Partei Deutschlands. Daran waren ehemalige Mitglieder der unabhängigen Sozialdemokratischen Partei beteiligt und linksradikale Anhänger des Spartakusbundes. Mhm. Diese Gruppe hatte sich schon Mitte 1914 gegründet und hatte ebenfalls viele ehemalige SPD-Funktionäre und Mitglieder in ihren Reihen. Rosa Luxemburg, Karl Liebknecht hatten wir schon erwähnt. Damit stand die Regierungspartei SPD, die für den geordneten Anfang der jungen Republik einstand, vor dem Problem, gegen Leute vorgehen zu müssen, die eigentlich aus ihren eigenen Reihen stammten. Gemäßigte Linke sozusagen gegen radikale Linke, könnte man sagen, die standen sich in dieser Revolution gegenüber. Die gemäßigte Mehrheits-SPD hat die Revolution beendet und dabei mehrere hundert Tote durchaus in Kauf genommen.
Da erklärt sich dann ziemlich schnell, warum das Verhältnis zwischen den mehr Linken und den weniger Linken schwer beschädigt war. Wie ist man denn anschließend miteinander umgegangen?
Also flapsig könnte man sagen, die sind gar nicht miteinander umgegangen, jedenfalls nicht auf der offiziellen Parteiebene. Die Kommunisten beschimpften die SPD als Verräter und fast schlimmer noch als Sozialfaschisten. Die SPD hielt die KPD für nicht koalitionsfähig und sah in ihr das linke Pendant zu rechtsextremen Parteien, später vor allem zur NSDAP. Von daher lehnte die SPD jegliche Koalition oder parlamentarische Zusammenarbeit mit der KPD ab. Das war tatsächlich eine folgenschwere Entscheidung. Denn das linke Lager hatte bei den Wahlen 1920 41,6%, 1928 noch 40,4% und selbst 1932, also kurz bevor die Nazis an die Macht kamen, noch 37,2% der Sitze im Deutschen Reichstag.
Aber zusammenarbeiten wollte man nicht.
Aber sie hätten auch ohne eine Koalition schmieden zu müssen vielleicht die ein oder andere Entscheidung herbeiführen können, die den Fortgang der Geschichte der Weimarrepublik möglicherweise beeinflusst hätte. Hätte, das höre ich jetzt schon. Und das klingt auch ziemlich aktuell, denn es hätte auch in der vergangenen Legislaturperiode eine linke Mehrheit gegeben. SPD, Linke und Grüne hatten 9 Sitze mehr als CDU und CSU. Aber sie haben diese Mehrheit nicht genutzt, weil, wie in der Weimarrepublik, die SPD jedenfalls phasenweise in einer Koalition mit der Union war.
Gehen wir gerade nochmal einen Schritt zurück, wo wir jetzt schon im Hier und Heute angekommen sind. Die DDR, Matthias, in der DDR ist dieser linke Widerspruch ziemlich brutal eigentlich aufgelöst worden.
Ja, ziemlich radikal und brutal kann man wirklich sagen. Im April 1946 wurde in der sowjetischen Besatzungszone die SED gegründet, und zwar aus der Zwangsvereinigung von SPD und KPD. Gegen den Willen der SPD, das Ganze hieß dann Sozialistische Einheitspartei Deutschland, also die Einheit der Arbeiterklasse. Viele in der damaligen DDR-Führung hatten die Weimarer Republik nämlich als Politiker schon miterlebt, Walter Ulbricht oder Wilhelm Pieck etwa, und für sie war der Aufstieg der NSDAP eng verknüpft mit der Weigerung der SPD, mit der KPD zusammenzuarbeiten. Beide Arbeiterparteien, so jedenfalls die DDR-Lesart, hätten den Aufstieg der Nazis verhindern können. Also war die Konsequenz, durch einen Zusammenschluss der beiden Parteien so etwas für die Zukunft zu gestalten, als eine Art Abwehrblock gegen Faschismus.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
Wir gucken ja ganz gerne, wenn wir hier über sowas wie frühe Volksversammlungen oder zumindest frühere Volksversammlungen oder Parlamente reden, auch immer gern drauf, wie die zusammengesetzt waren. Ja, also egal ob römischer Senat oder Frankfurter Nationalversammlung, die soziale Zusammensetzung ist sau wichtig. Und daher reden wir auch nochmal über die Zusammensetzung des Reichsrätekongresses, um den es ja hier heute geht in einer Stunde History. Und zwar machen wir das mit Sabine Kuder. Sie arbeitet bei der Stiftung Aufarbeitung der SED-Diktatur und hat über den Kongress promoviert. Hallo Frau Kuder.
Hallo Herr Dichmann.
Wer waren denn die Entsandten, die da in Berlin zusammenkamen? Was waren das für Menschen?
Auf diesem ersten Reichsrätekongress waren 489 Delegierte. Wir reden jetzt erstmal nur über den ersten, der auch sicherlich der wichtigere Kongress für die weitere Zukunft der nun jungen Republik war. Es gab 5 Fraktionen. Die Fraktion der MSPD, die war die stärkste Fraktion mit über 60%, 297 Delegierte. Die USPD-Fraktion umfasst ungefähr 20% der Delegierten. Die Soldaten waren 5%. Es ist immer schwierig sozusagen, wem ordnet man sie zu sozusagen, ne? Weil die Soldaten, wir haben vom ersten Reichsrätekongress leider keine Teilnehmerlisten überliefert. Die gibt es für den zweiten Kongress. Für den ersten haben wir ein gedrucktes Protokoll, wo es eine Namensliste gibt. Ungefähr 30% der auf dem Kongress anwesenden Personen waren im Ersten Weltkrieg. Auch das ist eine Schätzungszahl, weil für die anderen haben wir keine verlässlichen Zahlen. Dann gibt es noch eine Demokratenfraktion, ganz, ganz gering, 5%, und eine Fraktion der sogenannten Vereinigten Revolutionäre. Und über einige wenige Delegierten wissen wir tatsächlich gar nicht, welcher Fraktionszugehörigkeit sie hatten.
Und die Delegierten jetzt jenseits der Soldaten, was hatten die denn so für Background? Waren das Akademiker? Waren das tatsächlich Arbeiter? Wo kamen die Leute so her?
Wir können sehen, dass über 85% der Delegierten dem sogenannten sozialdemokratischen Milieu zuzurechnen sind. Guckt man auf die erlernten Berufe oder die ausgeübten Berufe, stellen wir fest, dass die überwiegende Mehrheit sind tatsächlich aus der sozialen Unterschicht und hat einen Arbeiterberuf erlernt. Also keine ungelernten Arbeiter, sondern einen erlernten Arbeiterberuf. Wichtig, und ich glaube vor allem für die Entscheidung auf dem Kongress, ist aber vielmehr, dass über die Hälfte der Delegierten seit mehreren Jahren schon als sogenannte Arbeiter Beamte in einer Gewerkschaft oder Parteiorganisation tätig waren.
Das heißt, sie hatten in irgendeiner Weise politische Erfahrung oder Erfahrung, Ämter zu bekleiden.
Genau,
sozusagen.
Genau. Wichtig ist, glaube ich, auch noch, dass wir, wenn wir die Altersstruktur uns angucken, sehen wir, dass die überwiegende Mehrheit die Zeit der Verfolgung der Sozialdemokratie, die Zeit der Ausweisung, der Presseverbote, der Diskriminierung als die sogenannten vaterlandslosen Gesellen miterlebt hat. Diese Erfahrung der staatlichen Verfolgung, der gesellschaftlichen und politischen Ausgrenzung trugen sicherlich auch zur Bildung einer milieuspezifischen, wie will ich sagen, Solidarität bei. Sie erlebten auch, wie die SPD trotz dieser Repression, dieser Verfolgungen zur stärksten Partei im Deutschen Reichstag aufstieg. Insgesamt muss man auch konstatieren, die Altersstruktur der MSPD und USPD, die sich sehr ähneln in ihren biografischen Strukturen, die sind insgesamt deutlich älter als die der anderen Fraktionen.
Kleine Zwischenfrage, Frau Kuder, wie viele Frauen waren eigentlich im Reichsrätekongress?
Genau zwei.
Also, wenn man jetzt überlegt, dass da, wie Sie ja gesagt haben, vor allem sowas wie Berufspolitiker, Berufsgewerkschafter schon drin saßen, also Leute, die schon Erfahrungen hatten, wenige Ausnahmen. Ist das vielleicht auch der Grund dafür, dass dieser Reichsrätekongress am Ende so ein gemäßigtes Ergebnis vorlegt und eben keine sozialistische Revolution ausruft?
Wir haben einen Kongress, wo wir zur Hälfte Leute, mindestens zur Hälfte Leute sitzen haben, die eigentlich sozusagen geübt sind, wie man Versammlungen führt, wie man sie leitet, wie sie organisiert werden. Kleines Beispiel, wir können sehen, viele der Abstimmungen finden nach der Mittagspause oder am späteren Abend statt. Jetzt wissen wir, 500 Abgeordnete sitzen in diesem Abgeordnetenhaus, die Pressetribünen sind voll gefüllt, es gibt Zuschauer da oben und wir haben eine kleine Kantine. Sie können sich vorstellen, dass zu diesen Abstimmungen irgendwie niemals alle anwesend gewesen sein können. Ja? Das ist aber nur eine Vermutung, weil wir haben leider keine sozusagen namentlichen Abstimmungen vorliegen, woraus wir das schlussfolgern können, nur zwei, wo wir aber sehen, da fehlen immer so 20% ungefähr. Hinsichtlich der künftigen staatlichen Ordnung stimmten die Delegierten mehrheitlich für eine Demokratie. Das haben sie nicht nur aus Gründen der Parteidisziplin getan, sondern es entsprach mit hoher Wahrscheinlichkeit ihrem politischen Grundwerten. Es gab jedoch zwei Themen, wo die Delegierten deutlich von der MSPD-Parteispitzenlinien abwichen. Das war einmal die Frage der Kommandogewalt, wo hier ein Forderungskatalog beschlossen wurde, der die völlige Demokratisierung des militärischen Bereichs bedeutet hätte. Es wurde lange diskutiert. Am Ende hat sozusagen der Rat der Volksbeauftragten, ist es ihm gelungen, dass die Delegierten quasi ihm, dem Rat der Volksbeauftragten, die oberste Kommandogewalt übertrug und auch und dem somit den Einfluss auf die weitere Entwicklung sicherte. Viel interessanter ist aber die zweite Entscheidung, die entgegen aller parteipolitischen Vorgaben getroffen wurde, nämlich die Frage der Sozialisierung der Industrien. Hier konnte sie die MSPD-Spitze überhaupt nicht durchsetzen. Sie wollte das überhaupt nicht diskutiert wissen. Sie wollte, dass diese Frage einer demokratisch gewählten Nationalversammlung vorbehalten blieb. Die Delegierten wollten es aber nicht. Wir sehen hier an dieser Entscheidung einerseits ein Stück latentes revolutionäres Potenzial. Andererseits kann man aber auch diese Entscheidung der regionalen Herkunft der Delegierten zusprechen. Sie kommen mehrheitlich aus großstädtischen oder industriell geprägten Regionen, in denen die Debatte um eine Sozialisierung bereits lange geführt wurde. Ja? Der erste Rätekongress, wie kann man ihn bezeichnen? Der letzte kaiserliche Reichstag oder ein Revolutionsparlament ohne Revolutionäre? Im biografischen Hintergrund der Delegierten finden wir dieses Paradoxon begründet. Wir können diesen Delegierten, die dort saßen, nicht anlasten, wie sie sich entschieden haben, weil so wie sie sich entschieden haben, konnten sie aufgrund ihrer biografischen Vorprägung nur entscheiden.
Sagt Sabine Kuder. Sie hat über den Reichsrätekongress promoviert und war eben bei uns zu Gast in Eine Stunde History. Frau Kuder, vielen Dank.
Vielen Dank.
Wir schauen jetzt zum Ende der Sendung diesen Reichsrätekongress, um den es hier heute ging, in Eine Stunde History, nochmal mit Blick auf die SPD. Ganz genau auf die SPD an, denn fast alle Delegierten waren damals eben SPDler, egal ob jetzt MSPD oder USPD, wie wir im Laufe der Sendung gelernt haben. Machen wir das im Gespräch mit Mike Wolke von der SPD-nahen Friedrich-Ebert-Stiftung. Hallo, Herr Wolke.
Guten Tag, Herr Dichmann.
Herr Wolke, die SPD sitzt heute in einer großen Koalition. Das ist, sage ich mal, ein gemäßigter Kurs, genauso wie damals. Auch damals wollte die SPD keine Revolution. War die SPD schon immer eine gemäßigte Partei? Kann man das so sagen?
Naja, Friedrich Ebert, der damalige SPD-Vorsitzende in der Revolution 1918-19, hat sich verstanden als Konkursverwalter der Monarchie und Treuhänder der Macht. Er wollte unbedingt verhindern, dass aus der Krise keine Katastrophe wurde. Deswegen war sein oberstes Ziel, Wahlen zur verfassunggebenden Nationalversammlung zu erreichen, um den revolutionären Zustand in eine Demokratie zu überführen. Das war übrigens auch des Votums des Reichsrätekongresses, der vom 16. bis zum 21. Dezember 1918 tagte. Ebert ging es darum, die Ernährung der Bevölkerung sicherzustellen nach zwei Kriegswintern im Ersten Weltkrieg und für die Demobilisierung zu sorgen, also die geordnete Rückführung der Frontsoldaten zu erreichen. Übrigens, man sollte die beachtlichen Erfolge des Rats der Volksbeauftragten durchaus hervorheben. Die SPD und die USPD einigten sich auf die Einführung des Frauenwahlrechts, auf die Garantie der Vereins-, Versammlungs- und Pressefreiheit. Die Arbeitsschutzbestimmungen wurden wieder in Kraft gesetzt, der 8-Stunden-Tag eingeführt, die Gewerkschaften als Tarifpartner anerkannt. Man kann dies schon eine Revolution nennen.
Jetzt haben Sie den Herrn Ebert gerade einen Treuhänder der Macht genannt, beziehungsweise so hat er sich selber gesehen. War die SPD also in der Hinsicht schon immer machtbewusst? Also lieber regieren, auch wenn das Kompromisse bedeutet, anstatt kompromisslos nicht zu regieren?
Heute wie damals gehört zum Regieren immer, dass man Kompromisse schließt und nicht mit dem Kopf durch die Wand geht. Die SPD, die historische SPD in der Revolution nach dem Ersten Weltkrieg, hat in einer brisanten Situation historische Verantwortung übernommen. Und dazu war sie auf die Unterstützung der alten Eliten angewiesen, also in Verwaltung.
Militär. Aber hatte man da keine Sorge, dass man es dann in der Weimarer Republik anschließend eben doch wieder, Sie sagen jetzt die alten Eliten, aber diese alten Eliten waren ja auch die Ludendorffs und die Hindenburgs, dass man es mit denen dann wieder zu tun haben würde?
Das war gewiss eine ganz schwierige Entscheidung und Ebert und die SPD haben sich dies auch nicht leicht gemacht. Sie müssen bedenken, dass die Revolution in einem hohen Tempo fortschritt, unter einem enormen Entscheidungsdruck standen die damaligen Politiker. Es blieb kaum Zeit für lange Diskussionen und Erörterungen in einer extrem unübersichtlichen politischen Lage. Und natürlich, der Rat der Volksbeauftragten erkannte die Gefahr, die vom Bündnis mit der obersten Heeresleitung ausging und einigte sich schon am 12. Dezember 1918, also 4 Wochen nach der Revolution, in einer sehr schnellen Zeit auf das sogenannte Volkswehrgesetz, übrigens voll in der programmatischen Tradition der Sozialdemokratie stehend, aber leider nie in Kraft getreten. Und insofern war der Schießbefehl, den der Sozialdemokrat und Reichswehrminister Gustav Noske im März 1919 gegen Arbeiter und Arbeiterinnen erließ, nicht nur illegitim, sondern auch ein schwerer politischer Fehler, obwohl er einer bewussten Fehlinformation aus Militärkreisen unterlag. Wenn Ebert als Arbeiterverräter immer wieder hingestellt wird, so greift das aber viel zu kurz, denn Ebert wollte das, was passierte in der Revolution 1819, der sogenannte Blutzoll der Revolution, auf gar keinen Fall. Er hat vielmehr das milde Urteil, das sehr milde Urteil gegen die Mörder von Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht, die im sogenannten Spartakusaufstand im Januar 1919 brutal zu Tode gebracht worden waren, als Reichspräsident im Oktober 1919 ausdrücklich missbilligt.
Dann gucken wir doch mal auf heute, auf 2018, eine große Koalition. Herr Wolke, das ist natürlich was anderes als die Zusammenarbeit mit Nationalisten und Monarchisten und der obersten Heeresleitung in Weimar. Aber ist es vielleicht trotzdem so, dass die SPD bis heute so eine, naja, vielleicht kann man sagen, Identitätskrise mit sich trägt?
Historische Vergleiche hinken immer. Zudem, ich bin mir nicht so sicher, ob heute überhaupt allen Ernstes noch jemand eine Revolution anstrebt, gleichgültig in welcher Partei er oder sie aktiv ist.
Aber man kann ja schon etwas revolutionärer sein.
Man kann starke programmatische Forderungen aufstellen und für deren Umsetzung kämpfen. Und Sie haben durchaus recht. Die SPD befindet sich in der dritten großen Koalition seit 2005 und steht damit vor der Herausforderung, dass ihr eigenes Profil sichtbar bleibt, dass sie das Profil nicht verliert und dass die beachtlichen Reformen...
Herausforderung ist aber auch gut, Herr Wolke, weil die SPD hat natürlich stark verloren in den letzten Jahren.
Es ist eine große Herausforderung und gleichwohl bemerkt man, dass die beachtlichen Reformerfolge der Partei, wie die Durchsetzung des Mindestlohngesetzes 2014, ihr nicht zugerechnet werden und sich an der Wahlurne nicht auszahlen.
Historiker Mike Wolke von der Friedrich-Ebert-Stiftung bei uns in Eine Stunde History im Gespräch. Herr Wolke, vielen Dank.
Danke, Herr Dichmann.
Also ganz kurz, für einen ganz kurzen Moment der Geschichte gab es Räterepubliken in Deutschland. In Kiel, in Bremen, München und ganz kurz war die Idee im Raum, von Berlin aus eine deutschlandweite Räterepublik zu gründen. Im Reichsrätekongress 1918. Dazu kam es aber nie. Matthias, spielen wir mal wieder unser altes Lieblingsspiel hier, das alle Historiker, Puristen wahnsinnig macht. Nämlich, was wäre, wenn? Hätte es 1918 auch anders kommen können? In Form einer, sagen wir mal, irgendwie großen deutschen Räterepublik.
Also in den Augen der SPD-Führung hätte es sicher nicht dazu kommen dürfen. Das war ihre feste Überzeugung. Für deren Repräsentanten war nämlich eine Räterepublik gleichzusetzen mit Chaos, weil in einem solchen Fall die alten Eliten, und zwar allen voran das Militär, ganz sicher gegen eine solche Ordnung angegangen wären. Insofern gab es für die Mehrheits-SPD Ende 1918 keine Alternative. Ich persönlich, 100 Jahre später, bezweifle auch, ob das Rätesystem in Deutschland funktioniert hätte, ob überhaupt eine Revolution nach bolschewistischem Vorbild in einem Industrieland wie dem Deutschen Reich hätte erfolgreich sein können. Die Sowjetunion taugte 1918-19 und auch viele Jahre danach keinesfalls als eine Art Blaupause, weil Russland im Jahr der Revolution 1917 ein Agrarstaat war, dem der Wandel zum Industriestaat noch bevorstand.
Mhm. Deutschland war total hochgerüstet im Gegensatz.
Ne? Ja, das Deutsche Reich war schon lange ein Industriestaat, auf den die Antworten der bolschewistischen Revolution von 1917 wohl kaum gepasst hätten. Insofern denke ich, hätte das Modell der extremen Linken in der Weimarer Republik keine Chance gehabt.
Was wir jetzt hier schon relativ häufig unterstrichen haben in dieser Sendung, ist, wie dieser Streit aber auch die deutsche Linke zerlegt hat, die SPD auch zerlegt hat. Und Matthias, du hast vorhin schon mal angefangen, Parallelen zu heute zu ziehen. Ist das, kann man das vergleichen?
Das ist natürlich eine schwierige Frage, die wir ja im Laufe der Sendung auch schon mal angesprochen haben. Die SPD sitzt heute in einer großen Koalition, die sie eigentlich nicht will, der sie aber aus Staatsräson beigetreten ist. Und das ist schon vergleichbar mit der Frage des Jahres 1918, als die Sozialdemokraten sich gegen die Revolution und für den Erhalt der staatlichen Ordnung eingesetzt haben. Heute ist es die Sorge vor weiteren Verlusten bei Neuwahlen, vor einem weiteren Anwachsen der Rechtsextremen und vor einer Destabilisierung Deutschlands mit drastischen Folgen für Europa und natürlich auch für die Europäische Union. Man kann das alles irgendwie nachvollziehen. Merkwürdigerweise aber passiert heute Folgendes. Die staatliche Ordnung ist erhalten, aber der rechtsextreme Rand des Parteienspektrums bekommt gleichzeitig Zulauf.
Das hat man sich eigentlich nicht so vorgestellt. Danke dir, Matthias. Das war eine Stunde History für diese Woche. Und normalerweise springen wir ja zeitlich immer fröhlich durch die Jahrzehnte oder sogar Jahrhunderte. Aber nächste Woche bleiben wir ganz nah dran am Ersten Weltkrieg und dieser jungen Weimarer Republik und dem Jahr 1918. Und wir schauen uns an, wie die spanische Grippe Europa fertig gemacht hat. Die spanische Grippe vor 100 Jahren, dann nächste Woche. Markus Dichmann, mein Name. Macht's gut. Ciao.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
Jeden Montag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.